Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast, und wir freuen uns sehr, Christoph Schwarz, Regisseur, insbesondere Regisseur des formidablen Films Sparschwein. Danke fürs Kommen.
Danke für die liebe Einladung.
Vielleicht kurz zu deiner Bio: geboren 1981 in Wien, wo er lebt und manchmal arbeitet, habe ich gelesen, das ist schön. Studium der visuellen Mediengestaltung an der Wiener Angewandten, unter anderem beim großen Peter Weibel. Dann Diplom 2006, Auslandsjahr in Prag. Und dann habe ich, glaube ich, auf deiner Website gefunden, die schöne Beschreibung: typisch für Schwarz künstlerische Arbeit sind autofiktive Versuchsanordnungen als Inhalt, selbsterfüllende Prophezeiungen als Methode, das Kino als idealer Rezeptionsraum. Seine Arbeiten setzen sich oft auf humorvolle Weise mit Problemen der Medienwirklichkeit auseinander. Das trifft es, glaube ich, schön.
Ja, alles gesagt, oder?
Ja, können wir eigentlich wieder aufhören. Ja. Vielleicht noch das: viele Festivalteilnahmen und zahlreiche Preise, wie zum Beispiel 2020 Österreichischer Kurzfilmpreis für den Essayfilm Die beste Stadt ist keine Stadt. Oder den Hauptpreis des Bayerischen Rundfunks 2012 auf der Regensburger Kurzfilmwoche für Supercargo. Und obwohl das alles ziemlich gut klingt, beginnst du deinen aktuellen Film Sparschwein mit jeder Menge Selbstzweifel. Wie fühlt sich denn deine Karriere, falls du das so nennen möchtest, jetzt gerade an? Wie erfolgreich lief denn zum Beispiel das Sparschwein?
Also es ist schon eine neue Erfahrung, einen Langfilm zu haben, weil ich ja eben die letzten 15 Jahre so im Kurzfilmbereich unterwegs war, und da gibt es halt weniger Abspielflächen, da gibt es ein paar Festivals, man teilt sich dann auch den Kinosaal immer mit anderen FilmemacherInnen, und das war jetzt ein sehr erhebendes und stolzmachendes Gefühl, dann in Graz auf der Diagonale zu sein oder jetzt mit dieser New Voices-Reihe und zu merken, die Menschen kommen nur wegen meinem Film ins Kino, und natürlich auch eine größere Verantwortung. Man denkt sich halt, naja, die haben ja jetzt auch irgendwie einen guten Abend verdient. Ich hoffe, es gefällt. Also so, das ist ein großer Unterschied als zu den Kurzfilmarbeiten. Ja.
Ich darf jetzt aber davon ausgehen, dass nicht allzu viele den Film vorzeitig verlassen haben. Du wirst jetzt auch nicht bei allen Vorstellungen gewesen sein, aber...
Oh, ich sitze da immer draußen und kontrolliere. Okay. Und wenn jemand rausgeht und ich heimgehen will, dann sagt er, ich muss noch auf Toilette, und geht dann wieder rein. Ich kenne, mittlerweile kenne ich immer noch alle, die sich den Film angeschaut haben.
Weil ja doch nicht alle, die diesen Podcast hören, vermutlich den Film gesehen haben, magst du in ein paar Sätzen schildern, worum es geht, oder
lieber ja, nicht? Ja, kann ich gut machen. Also es handelt von einem relativ erfolglosen Filmemacher, der die einmalige Chance hat, für den ORF in einen Selbstversuch zu treten, wo er ein Jahr lang ohne Geld leben soll, sich durchschlägt durch sein Wiener Mittelklasse-Akademiker-Kind, Bobo, Klimaaktivismus, Freunde, Milieu, ohne ein Jahr eben Geld auszugeben. Und das endet aber darin, dass er, oder beginnt damit, dass er sich umgekehrt mit dieser angesparten Regiegage ein Wochenendhaus kaufen kann. Also da werden so mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, und das ist ein ganz guter Ausgangspunkt für eine Geschichte, wo man die Grenze zwischen Fakt und Fiktion nicht ganz festmachen kann, wo man viel Einblick in den Wiener Klimaaktivismus bekommt und ich hoffe, ganz gut unterhalten ist.
Als Zuschauer wusste ich ja am Ende eigentlich nicht mehr wirklich, was wahr ist und was falsch. Deswegen haben wir gedacht, machen wir mal ein paar educated guesses. Du bist schon mehr Klimaaktivist als nur Aktivistendarsteller, oder?
Ich bin überhaupt kein guter Darsteller, deswegen muss ich die Sachen einfach immer machen, um sie in einem Film rüberzubringen. Also ich bin wirklich auch sehr, sehr aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Aber das wird im Film also erzählt, dass das eben so notgedrungen passiert, weil ich einen Plot eben entwickeln muss für einen geldfreien Film. In Wirklichkeit könnte es aber genau umgekehrt gewesen sein, dass ich Klimaaktivist war und eigentlich nur wollte, irgendwie ein Budget aufzustellen, um mehrere Jahre Klimaaktivist sein zu können. Also auch das könnte wahr sein. Insofern ist das schwierig festzumachen.
Nächste educated guess: du hast tatsächlich mit deiner Frau ein Wochenendhaus gekauft, oder?
Das haben wir tatsächlich gekauft, natürlich. Ja.
die Sache mit dem ORF als Auftraggeber stimmt prinzipiell und die meisten ORF-Ladies sind echt im Film.
Also dieses fiktive Format, das mich, jetzt habe ich schon verraten, das Format ist fiktiv, Streikjahre, das gibt es nicht. Ich denke aber, dass es irgendwie doch so interessant klingt, dass ich schon hoffe, dass die mich bald mal anrufen und fragen, ob ich das nicht wirklich machen möchte. Es war dadurch, dass ich selbst, dass ich real existierende Menschen aus dem ORF selbst spielen, war es wichtig, dass wir von Anfang an auch erklären, dass es fiktiv ist, diese Rahmenhandlung. Das wird auch in der Fernsehfassung und im Abspann eingeblendet. Also
okay.
Leider, die Streikjahre gibt es nicht.
Die Rückkehr vom Kärntenurlaub war nicht mehr zu Fuß, sondern bequem mit dem Auto.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin damals mit dem Zug gefahren, weil ich bin leidenschaftlicher Zugfahrer. Aber es hat jemand anderer gezahlt wahrscheinlich, ja.
Ja, also in deinem Film geht es eben um ein Jahr Leben ohne Bargeld. Und was du da durchaus auch auf selbstironische Art beschreibst, ist eben, dass man dann schon auch gern mal andere dazu braucht, dass man halt ein Bier gezahlt kriegt bei der Vernissage und Sonstiges. Das Genre, die sogenannte Mockumentary, ist in Österreich, glaube ich, kein wahnsinnig verbreitetes Genre, oder?
Ich glaube nicht. Das ist auch, ich glaube, niemand würde über seinen Film groß drüber schreiben, Mockumentarfilm oder Mockumentary. Es ist eben so, dass in dem Film einige sehr fragwürdige Geldflüsse und Begebenheiten erzählt werden und der Regisseur Christoph kommt dann eben auf die Idee, dass er einfach ganz groß Mockumentary drüber schreibt und dann wird sowieso nichts mehr geglaubt und das finde ich eine ganz gute Strategie.
Die Methode verwendest du aber nicht zum ersten Mal, weil ich habe einen Film 2018 gefunden, Fake It Till You Make It, da dürfte es ja auch schon ein bisschen um Fake und Realität gehen, oder?
Ich habe einfach die besten Witze der letzten 10 Kurzfilmjahre nochmal recycelt und ein bisschen raufgejazzt für Langfilme, ja.
Ja, Humor ist ein wichtiges Stilmittel und dein Film ist tatsächlich so humorvoll, dass ich schon beim Trailer mir gedacht habe, den Mann hätte ich gerne im Podcast. Humor geht dir aber auch nicht von selbst. Arbeitest du da hart beim Drehbuchschreiben dran oder geht der Schmäh und die Selbstironie dir wirklich einfach so lässig von der Hand?
Ich habe schon wirklich sehr lange an diesem Film gearbeitet. Also das ist jetzt für Menschen, die sich jetzt in so Filmprozessen nicht auskennen, vielleicht sehr, sehr überraschend, aber ich habe insgesamt 5 Jahre dran gearbeitet. Natürlich nebenbei auch noch andere Projekte gemacht, aber also ganz generell dadurch, dass ich sehr viel in dieser Filmproduktion auch selber mache und den Film auch selber schneide, ja praktisch auch der Hauptdarsteller bin, hat das natürlich auch eine gewisse Zeit gebraucht. Und es gibt da in jeder Phase der Produktion dann Möglichkeiten, um nochmal Witze einfließen zu lassen. Witz ist vor allem immer Timing und das passiert dann am Schnitt, also dieses Hin und Her zwischen einem allwissenden Erzähler aus meiner Sicht und den recht tolpatschigen O-Tönen, das ist dann natürlich etwas, was vor allem im Schnitt gebaut wird. Ein Vorteil ist, dadurch, dass ich alles mache, kann ich auch ohne viel Rechtfertigung dann wieder Sachen umschmeißen. Also ich habe jetzt keinen Produzenten im Hintergrund, dem ich erklären muss, ja, aber das ist so witziger und der sagt, na, da schalten die Leute ab, sondern ich kann das einfach aus dem Bauch heraus entscheiden und da rede ich mir jetzt das ein, dass das vielleicht dann auch gut ist, wenn man unkonventionelle Sachen einfach machen kann, ja? Und sich nicht mehr rechtfertigen muss, sondern einfach das aus dem Bauch heraus macht.
Im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich war echt richtig naiv beim Zuschauen. Ich habe zum Beispiel lange nicht gecheckt, dass die Erzählstimme nicht deine ist, sondern die eines fantastischen österreichischen Schauspielers. Eigentlich sollte man nicht so viel spoilern, vermutlich, aber.
Ja, sonst schaut sich ja niemand den Film mehr an.
Ja, ich muss die Frage trotzdem stellen, dann hören wir mit dem Spoilern wieder auf. Aber wie war das Zusammentreffen mit Robert Stadlober wirklich?
Also, Robert Stadlober spricht meine Stimme. Ich habe dann, wie ich das so lang geschnitten habe, habe ich irgendwann schon das Gefühl gehabt, dass wenn ich nachdenke, dass ich auch ihn in meinem Kopf höre, der meine Gedanken formuliert. Es war eine nette Fügung, weil er mit dem Wolfgang Lehmann, der den Sound, den Audiomix gemacht hat, eben auch aufnimmt und das war irgendwie dann so, haben wir über die Bande das gespielt und relativ kurzfristig ihn noch gefragt, ob er das machen will und ich war dann super glücklich, dass er das übernommen hat, weil er im Film auch als in zwei Szenen auch als Darsteller vorkommt, wo das auch auf einer Metaebene erklärt wird, warum er jetzt diese Geschichte spricht und dass sich das so gut aufgelöst hat, das freut mich sehr. Vor allem, weil ich den Film ja 3 Jahre lang in der Postproduktion immer selbst gesprochen habe und all meine Freunde, Bekannte, Leute von außen haben das immer wieder auch so Arbeitsfassungen gehört, gesehen und da gab es schon auch einen großen Grundtenor, dass der Christoph seine Geschichte selber sprechen soll. Und mir war das aber immer eigentlich in all meinen Kurzfilmen ein bisschen unangenehm, wenn ich sowieso mein Leben so nach außen kehre und alles dran mache und Schauspieler, Darsteller. Da habe ich es immer gut gefunden, dass da zumindest noch eine andere Ebene dabei ist, wo zumindest die Geschichte jemand anderer spricht. Und das war dann ein langer Aushandlungsprozess, ob das eine gute Idee ist, dass das jemand anderer spricht. Ich glaube, es war eine sehr gute Idee. Robert spricht natürlich wesentlich besser als ich. Genau, und dass sich das so ausgegangen ist, freut mich sehr.
Ja, ich glaube, es ist eine hervorragende Idee, er spricht es super und vielleicht bin ich der Einzige, der es halt so bis zur Hälfte des Films nicht gecheckt hat.
Umso besser, oder?
Aber ich denke eben, das ist ein super Zeichen.
Ja, also ich würde mich auch freuen, wenn ich jetzt Angebote bekomme von irgendwelchen Sprecherdatenbanken, dass die mich buchen wollen für irgendeine Werbung, weil sie sagen, naja, der hat doch den Film selbst gesprochen.
Das bringt mich jetzt zu einer spontanen Frage. Ich habe es jetzt nicht so ausrecherchiert, aber ist dann irgendein anderer Regisseur, Regisseurin mal auf die Idee gekommen, Christoph Schwarz, eigentlich ein hervorragender Schauspieler, kann ich ja in seinen Filmen nachschauen. Hast du da schon irgendwo anders mitgewirkt oder spürst du grundsätzlich nur in deinen Filmen?
Ja, ich bin auch wirklich eigentlich sehr, sehr schüchtern und unsicher und hätte da große, also ich könnte nie vor einer anderen Kamera irgendeine Rolle spielen. Ich könnte mich selbst spielen, das wird so halb gehen. Der Vorteil bei mir ist, dadurch, dass ich das selbst schneide, habe ich einfach auch die volle Kontrolle über das Material. Also ich weiß, wenn das 9-mal deppert ausschaut, dann beim 10. Mal geht es vielleicht und wenn es überhaupt nicht geht, dann ist es jetzt auch nicht unangenehm, weil das muss nur ich mir anschauen. Also ich habe so generell auf Filmsets habe ich immer so ein ganz schlechtes Gewissen Leuten gegenüber, die ihre Zeit da opfern, um mit mir irgendwas zu machen. Und ganz viele Szenen drehe ich aber wirklich nur mit mir alleine und wenn das dann ewig dauert, dann ist das auch kein Problem, weil also ich bin da und ich nehme mir das selbst nicht übel, wenn es länger dauert. Also das ist, diese Arbeitsweise kommt eigentlich aus so einer Unsicherheit heraus und aus so einer aus dem Gefühl, dass man den Leuten irgendwie nicht unnötig auf die Nerven gehen will, ja.
Du bist halt noch nicht so weit. Die Catalina Molina und die anderen werden sich schon noch an dir rächen und werden dich dann auch besetzen in ihren Firmen.
Ja. Ja, also wenn ich mich selbst spielen kann, dann wird das schon gehen, ja. Vielleicht.
Das ist, glaube ich, der Punkt, ja. Du lebst für den Film ein Jahr ohne Geld, aber um den Film zu sehen, muss man in der Regel schon Eintritt zahlen, echtes Geld. Ist das nicht eigentlich ein Zugeständnis an den Kinokapitalismus?
Du meinst, ich sollte das jetzt von den Kinobetreibern auch einfordern, dass man gratis reinkommt?
Man sieht ihn ja ab und zu, glaube ich, kostenlos, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe.
Es gibt schon mehrere Sommerkinos und wenn man mir ein E-Mail schreibt, schicke ich auch gerne einen Sichtungslink.
Okay.
Sehr gut. Generell ist das so, ich habe ganz viele Filme auch online, weil ich immer das Gefühl hatte, dass diese Filme ja auch mit Steuergeld bezahlt wurden. Also alle, die jetzt zuhören, haben meine Filme ja bezahlt. Insofern ist das schon ganz in Ordnung, dass man die dann danach auch online stellt. Ich habe nur den leisen Verdacht, dass die Sachen eben auch so ein bisschen an Wert verlieren, wenn sie verschenkt werden. Und man schaut sich lieber Filme an, für die man gezahlt hat, als etwas, was einfach so im Netz hängt. Ja.
Mhm. Dazu kommen wir dann vielleicht eh noch ein bisschen zum Netz und so. Zuerst noch kurz zum Aktivismus. Ich habe den Eindruck, die Auseinandersetzungen werden jetzt gerade ein bisschen härter. Ich will jetzt gar nicht auf die EU-Wahlen raus, sondern Aktivistinnen und Aktivisten müssen jetzt tatsächlich mal in Haft. In Deutschland vor allem, wo auch die Grünen in der Regierung sind, werden die Strafen ziemlich drakonisch. Da die Frage quasi an den Aktivisten, was waren denn die unwitzigen, haarigen Situationen bei den Demos, wo du dabei warst, bei den Besetzungen, bei anderen Aktionen? Also war das tatsächlich auch für dich schon da relativ knapp? Ich meine, du bist ja, glaube ich, dann einmal halt verhaftet worden. Weiß nicht, ob unter Anführungszeichen oder auch nicht. Aber merkst du, dass das rauer wird? War das unwitzig zwischendurch?
Also man hat natürlich schon in der öffentlichen Diskussion gemerkt, dass ab dem Aufkommen der letzten Generation sich da durch die vermehrten Straßenblockaden da ja irgendwie dann so die öffentliche Meinung ein bisschen gedreht hat. Also natürlich kennt man so Szenen von Raddemos, von Blockaden, dass Autofahrer, Autofahrerinnen halt dann irgendwas rausschreien, wütend. Ja. Die Zusammenarbeit, also unter Anführungszeichen die Zusammenarbeit mit der Polizei war immer sehr, sehr freundschaftlich eigentlich. Also die, da habe ich das Gefühl, dass viele in der Exekutive eh verstehen, dass wir da jetzt nicht aus Spaß sitzen, sondern aus purer Verzweiflung und dass da ja auch wirklich was dahinter steht. Ja. Also wir haben ja jetzt gerade, wo wir, also wir nehmen im Juni 2024 auf, es gab vor einigen Tagen ein schweres Unwetter da auch in der Grazer Umgebung. Also es gibt niemanden, der das nicht wahrnehmen kann, dass sich hier Dramatisches passiert gerade. Und ja, dementsprechend habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass die meisten Leute verstehen, was wir da tun.
Mhm. Nochmal so zu den Dreharbeiten. Was mich auch verblüfft hat, ist, wie schaffst du es, deine Frau, deine Kinder, auch deine Eltern vor die Kamera zu holen? Machen die das tatsächlich freiwillig oder bietest du ihnen irgendwas an oder wie geht das?
Also die Arbeitsweise ist generell so, dass das so ein langer Zeitraum ist. Eben wie gesagt, ich habe wahrscheinlich netto dann in 3 Jahre lang gedreht, immer wieder. Und ich vertraue da immer darauf, dass die Sachen einfach passieren, die notwendig sind. Und es ist dann eher so ein loses, man hat die Kamera immer dabei und wenn sich was ergibt, dann macht man das. Aber jetzt nie aus so einem Zwang heraus, das muss jetzt passieren, sondern man nimmt einfach mit, was da ist. Und ich habe irgendwie auch so die Fähigkeit, dass die Leute mir gerne helfen. Also irgendwie ist sich das immer gut ausgegangen. Es gab natürlich ein paar, ohne jetzt zu erklären, welche Szenen das sind, ein paar geskriptete Sachen. Und da war dann für meine Familie schon klar, okay, das müssen wir jetzt machen. Mhm. Aber dadurch, dass ich so auch schon viele Jahre arbeite, ist das einfach auch schon bewährt. Ja. Also ich habe davor im ersten Lockdown mit meinen Kindern vor allem einen Film gedreht, wie wir das Wochenendhaus am Land in Kärnten als Refugium zum Lockdown verwenden und so. Also das heißt, alle Beteiligten wissen das schon, wie das funktioniert. Ich habe eher das Problem, dass ich meinen ganzen Freundeskreis schon abgegrast habe mit Menschen, die mitspielen, dass es gar nicht mehr so leicht ist, noch so frische Gesichter zu finden. Ja.
Okay, wir bieten uns an.
Graz, du würdest mitmachen, oder wie?
Definitiv, ich warte immer schon drauf. Also ich habe einmal beim Tatort Statist spielen dürfen. Bin fast gescheitert an der Aufgabe, ich muss sagen, Harald Krasnitzer an dieser Stelle herzlich Dank, weil er hat mir immer beim Timing geholfen und das war sicher nicht seine Aufgabe als Hauptdarsteller. Aber sonst warte ich immer auf die Angebote und sie kommen nicht.
Ja. Ich habe also so eine Szene wie jetzt, man wird in einen Podcast eingeladen, das hätte ich 2021, 2022 dann auch gleich mitgefilmt, um das wieder in den Film reinzubringen. Ja. Ja, weil mit dieser Arbeitsweise, dass ich eine Off-Voice drüber lege, die erzählt, was das eigentlich jetzt ist und dann hört man einen witzigen Satz von dir und irgendwas Flapsiges von mir. Und also man kann, das ist alles Material. Ja. Das habe ich nur jetzt nicht mehr gemacht, weil irgendwann bis Schluss. Aber ja, vielleicht passt. Für den nächsten Film.
Ja, ja, ich bin da.
Ja, gut.
Passt gut. Was mich beim Film noch geflasht hat, um dann mit den Inhalten langsam fertig zu sein, die Geschichte mit dem Darknet und dem Falschgeld. Wie kommst du auf sowas? Das ist ja doch echt originell. Also der Film ist ja generell reich an Plot-Twists, behaupte ich mal. Aber gerade das, wie kommt man auf sowas?
Also dadurch, dass ich dann schon so lang dran geschrieben habe, ist mir das gar nicht mehr so vorgekommen. Aber also, dass man im Darknet generell mal alles kaufen kann, das wissen wir, oder? Und dass man ins Darknet auch wirklich gehen kann und nachschauen kann, was Falschgeld kostet, das ist wahrscheinlich auch noch keine große Überraschung. Ne? Das Schwierigere wird, wie man das im Film macht, dass Menschen Banknoten als perfektes Falschgeld wahrnehmen. Das kann man natürlich nur mit echtem Geld. Also ich kann dir ja nicht perfektes Falschgeld besorgen. Das heißt, ich muss dir eigentlich echte Banknoten unterjubeln und sagen, schau mal, wie gut das Falschgeld ist. Ja. Und dadurch wird das so eine Spirale der Wahrheitsebenen, wo sich keiner mehr auskennt. Ja. Genau. Und du spielst auf eine Szene an, wo eben Falschgeld verbrannt wird oder echtes Geld verbrannt wird. Und da erzähle ich dir jetzt gerade, wie man eben die Verbrennung von Falschgeld perfekt imitiert.
Indem man echtes Geld verbrennt.
Das hast du gesagt.
Steuergeld hat er verbrannt. Ja, ja, und nicht nur das, du machst auch Kunst und andere Aktionen. Ich glaube, viele Leute, auch ich, haben dich schon vor dem Film irgendwie gekannt am Rande wegen dem legendären Cabrio, das quasi zum Hochbeet, zum Kräutergarten und so wurde. Wo steht das gelbe Auto gerade?
Das haben wir interessanterweise genau gestern, also Mitte Juni 2024, gerade wieder bepflanzt in Wien im 9. Bezirk. Wir hatten ja 2022 auch hier in Graz ein Cabrio, wenn ich, ob du das mal gesehen hast, den Cabrio Strand.
Ja,
derselbe Peugeot, nur in Blau mit Sand gefüllt, um Kindern eben eine niederschwellige Möglichkeit der Sandkiste auf einer Straße in der Parkspur zu bieten. Das hat in Graz leider nicht so gut funktioniert wie in Wien, weil in Graz haben wir die Parkberechtigung sofort entzogen bekommen. Also da war das Magistrat der Auffassung, dass man eben diese begünstigten Anrainer-Parkbücher nur bekommt für Einkaufen fahren, in die Arbeit fahren und das Auto stehen lassen, wenn man nicht in die Arbeit fährt oder einkauft. Also wenn man die normalen, klassischen, fossilkapitalistischen Tätigkeiten vollbringt, dann ist es in Ordnung. Aber wenn man sein Auto als Sandkiste verwendet, dann gilt das natürlich nicht. Und dementsprechend waren wir in Graz dann eigentlich ein bisschen immer wieder auf der Suche nach Standplätzen und das wurde nicht so angenommen wie in Wien, wo wir jetzt also schon ins vierte Jahr gerade gegangen sind.
Und jetzt steht es wo, haben wir gesagt?
Jetzt steht es im 9. Bezirk, direkt am Gürtel, wo es darum geht, aufzuzeigen, dass die einzige Möglichkeit, am Gürtel eine Grünspur zu bekommen, die ist, dass man ein begrüntes Cabrio hinstellt. Ja. Also ich bin selber Gürtelanrainer und das ist eine Stadtautobahn, die mitten durch Wien durchläuft und wir sehen überhaupt keine Ambitionen der Stadtregierung, da irgendwas zu ändern. Ja. Und wir sind da irgendwo in den 60er, 70er Jahren eben abgebogen in so, die Stadt gehört den Autos. Und weil wir das jetzt so ein, zwei Generationen einfach alle so aufgewachsen sind, können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass das anders sein könnte. Aber also wenn man da von außen mal drauf blickt und sich das wirklich ganz wertfrei anschaut, dann ist es so, dass wir den öffentlichen Raum verschenken, dass wir unsere Gesundheit aufs Spiel setzen, dass wir in den Klimakollaps rasen, einfach nur aus Bequemlichkeit und weil wir es nicht schaffen, klimaschädliche Aktivitäten auch so einzupreisen, dass es das kostet, was es anrichtet. Und da versucht eben das Cabrio-Beet auf eine humorvolle und nette Art und Weise da das in der Öffentlichkeit auch anzuprangern und Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich da auch einzubringen und den öffentlichen Raum auch anders wahrzunehmen.
Ja, wo die Grazer Politik nicht ganz so schnell agieren konnte, ist ähnliche Aktionsform. Es gibt, glaube ich, mindestens ein, zwei Leute, die sehr, sehr große Räder gebastelt haben, die sie in die Kurzparkzone stellen. Und da gibt es anscheinend keine Handhabe. Ja, die sollten sie vielleicht auch noch bepflanzen, weil viel passiert meistens, glaube ich, nicht mit denen, manchmal für Veranstaltungen. Also es geht auch in Graz. Was bei uns tatsächlich noch nicht probiert wurde, was du offensichtlich in Wien probiert hast, ist die Kartoffelzucht am Kreisverkehr. Das war wahnsinnig beeindruckend, wie viel da rauskommt. Wir waren uns dann aber nicht ganz sicher, ob deine Kartoffelstatistik nicht auch ein bisschen gefälscht ist.
Also generell, also in dem Film ist natürlich viel mehr Wahrhaftiges und Wahres drinnen als Fake. Und das ist natürlich ein bisschen das Risiko, dass man dann gar nichts mehr glaubt. Aber dieses Projekt Kreiskartoffel St. Marx, wo wir eben einen Kreisverkehr im dritten Wiener Gemeindebezirk zu einem Kartoffelacker umdefiniert haben für ein Jahr, diese Geschichte ist komplett wahr, so wie sie erzählt ist. Also wir haben da von April bis Oktober Erdäpfel angebaut, insgesamt 80 bis 90 Kilo dann geerntet. Das war nicht die beste Erde eigentlich, weil das war immer so platt gewalzt von vielen Baustellen, die in den Jahren davor dort stattgefunden haben. Aber das war wirklich ein Kunstprojekt / Nachbarschaftsprojekt und gleichzeitig für mich eine schöne Möglichkeit, eben dann an 8 Kilo Erdäpfel ranzukommen. Also das wurde natürlich auch so immer, also all meine Aktionen in diesem Jahr hatten zwar klimaaktivistische Bedeutung, aber hatten auch die Notwendigkeit, dass ich mich ja ohne Geld erhalten will und so halt an die Erdäpfel komme. Und das Cabrio ist letztlich ein Kräutergarten, wo ich mir dann eben meine Kräuter abschneiden konnte.
Und so ein Learning ist ja ein bisschen, vermutlich nicht nur im Film, sondern im richtigen Leben, es ist fast unmöglich, sowas durchzubringen wie die Kartoffelzucht am Kreisverkehr, außer du schreibst Kunst drauf. Ne? Was hast du denn da so als momentanes oder zukünftiges Projekt abseits des Films mal, also wo, an welchen aktivistischen Sachen feilst du gerade, die wir jetzt trotzdem schon kundtun dürfen, ohne dass die Staatsmacht sich schon darauf vorbereitet und das dann unterbindet?
Also ganz generell, was ich vorher schon erwähnt habe, ist, dass es in Wien eben jetzt gerade eine Bewegung gibt, die heißt Gürtelliebe, wo es darum geht, den Gürtel eben den Menschen zurückzugeben. Tempo 30 in der Nacht ist eine Forderung, die Umwandlung von je einer Autospur in eine Radspur. Da bin ich gerade sehr aktiv, also alle Menschen, die jetzt gerade zuhören, im September wird es dann wieder losgehen mit der Gürtelliebe. Jeden Samstag um 16 Uhr am Urban-Loritz-Platz treffen wir uns und demonstrieren mit unseren Rädern am Gürtel eben für die Mobilitätswende. Und generell habe ich schon einige Ideen, wie man mit künstlerischen Interventionen in der Parkspur Menschen vielleicht auch auf eine humorvolle Art und Weise anstößt, dass wir dadurch was ändern sollten. Ich bin im Herzen schon stark Aktivist, also mir ist es dann auch wurscht, wenn da vielleicht die künstlerische Qualität bei manchen Aktionen so ein bisschen drunter leidet oder so. Da denke ich jetzt nicht drüber nach. Also mir ist lieber Aktivismus, der ein bisschen was von Kunst hat, als Kunst, die sich aktivistisch gibt, aber eigentlich schreibt man das nur rein, weil es gerade gut klingt. Mhm. Ja, ich habe da aufgehört, drüber nachzudenken, was das jetzt genau ist. Außer wenn ich Einreichungen schreibe, dann weiß ich es immer ganz genau, dass es sehr gute künstlerische Projekte sind.
Und jetzt gibt es ja gerade in Graz und ganz sicher auch in Wien eben einen heftigen Diskurs so zwischen Leuten, die halt glauben, sie brauchen ihr Auto und den anderen. Und angeblich ist das Parken sogar quasi, also der Verlust des Parkplatzes noch schmerzhafter als der Verlust der Fahrspur. Habe ich jetzt mal irgendwo gelesen. Wie stark sind denn da die Widerstände, wo du dich gerade ja so an Parkspuren abarbeitest? Also kommen da oft Leute und sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du nimmst ihnen jetzt die Parkmöglichkeiten, oder?
Das war bei mir in Wien im 9. Bezirk überhaupt nicht so, weil generell, also da nimmt auch die Autodichte ab. Also so jedes Jahr gibt es da 200-300 Autos weniger. Ich sehe da jetzt nicht, dass es so ein großes Problem mit Stellplätzen gäbe. Es gibt ja auch noch jede Menge Tiefgaragenplätze. Also die Gefahr ist ja eher, dass die Politik nicht handelt und die Menschen, die früher 100 Euro im Monat für einen Tiefgaragenparkplatz gezahlt haben, einfach jetzt bequem vor der Haustür parken. Mich haben da eigentlich, ich glaube in den letzten 3 Jahren, da gab es genau 2 Szenen, wo Menschen irgendwie ausfällig geworden sind. Die meisten trauen sich wahrscheinlich nicht, die das Projekt nicht gut finden. Aber es ist total wichtig zu erklären, dass es da jetzt nicht um den einzelnen Lebenswandel geht. Also ich würde nie zu jemandem hingehen und sagen, du hast ein Auto, du parkst da, fühl dich schlecht, ich mag dich nicht, wie kann man nur. Ja? Es geht eher darum, systemisch aufzuzeigen, dass das einfach ungerecht ist und dass es auch kurzsichtig ist, weil wir wollen ja auch, dass unsere Kinder und Enkelkinder ein gutes Leben haben und dass wir die Politik dazu bringen, das einfach gerecht aufzuteilen. Ja. Und wenn jemand unbedingt mit dem Auto fahren muss, dann es wird halt schwieriger werden, aber irgendwie wird es immer gehen. Ja. Aber dass wir den Menschen 10 Quadratmeter in Wien für 10 Euro im Monat schenken, ja, das ist einfach nicht zeitgemäß. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen das so sehen wie ich, aber eben nicht den Mut haben oder nicht die Zeit haben, das zu artikulieren. Und ich hatte jetzt eben notgedrungen die Zeit und die Energie und macht das jetzt einfach.
Ich setze da noch fort. Ich denke, du setzt eben bei deinem Aktivismus prinzipiell schon beim eigenen Verhalten an, zumindest im Film und bei dir selbst. Andere Expertinnen und Experten, ich habe zum Beispiel vor kurzem mit dem Klimapolitologen Reinhard Steurer zu tun gehabt von der BOKU, die fahren zwar auch mit dem Rad und mit dem Zug und sicher nicht mit dem Auto, aber sie sagen dir ganz klar, also verantwortlich ist die Politik und aus basta. Und es ist jetzt relativ wurscht, ob der Wolfgang Kühnert mit dem Flieger fliegt oder nicht. Das ist nicht das Thema. Wäre das nicht eigentlich ein möglicher neuer Stoff für eine Doku oder für ein Mockumentary oder für was auch immer? Der Gang ins Parlament zum Beispiel, haben wir gedacht, wäre doch auch schön. Also man muss ja sagen, bei den EU-Wahlen in Deutschland hat die letzte Generation kandidiert, in Österreich nicht. Christoph Schwarz im Parlament.
Ja, genau. Ja, mir fehlt leider die Diplomatie. Also ich gehe dann immer auf den Kurzen, auf die Pointe und nicht auf die Sachen, die man halt normalerweise in solchen Situationen sagt. Ja. Ich bin auch immer total angezogen von Wortmeldungen, die einfach unpassend sind. Und also so, wenn man einfach genau das in den Situationen sagt, was man nicht sagen sollte. Also so absichtliche Fettnäpfchen, das finde ich eigentlich ganz gut immer und das geht in der Politik halt gar nicht.
Bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht schon total stark im Trend ist.
Ja, weiß ich nicht. Also ich sehe das auch ganz genau so, dieser ökologische Handabdruck, nennt das der Reinhard Steurer, dass es eher darum geht, nach außen zu wirken, Menschen mitzunehmen und von der Politik eben eine Änderung einzufordern. Aber man darf auch nicht vergessen, dass man mit seinem eigenen Leben natürlich auch wieder anderen Leuten Mut macht, dass es auch anders geht. Ja? Und ich sehe wirklich, wirklich schwarz, was unsere Klimazukunft angeht. Und ich glaube, wir haben jetzt auch gar nicht mehr den Luxus zu sagen, es soll eher die Politik, es sollen eher die Menschen, sondern ich glaube, man muss auf beiden Enden anfangen. Und gleichzeitig muss man sich aber diese Doppelmoralvorwürfe gegen KlimaaktivistInnen genau anschauen, weil also nur weil sich jemand fürs Klima einsetzt, heißt das nicht, dass er deswegen überhaupt all die anderen schönen Sachen im Leben nicht mehr darf. Ja? Also schöne Sachen unter Anführungszeichen. Ich finde jetzt der Urlaubsflug nach Madagaskar ist nicht unbedingt schön. Also es geht ja auch in dem Film generell darum, dass man sich überlegt, wie man irgendwie so einen kohlenstoffarmen Lebensstil irgendwie auch cool framen kann. Also dass es eben auch ein Riesenabenteuer und leiwand sein kann, ohne Geld durch Österreich zu gehen. Ja? Und das wahre Abenteuer vielleicht irgendwie gleich in deiner Nachbarschaft hinter zwei Ecken steckt und du man deswegen nicht irgendwie um den Weltball fliegen musst.
Ja, kurzer Satz zum Fliegen noch. Also ich hatte gerade vorher ein Gespräch mit einem Kollegen, der, glaube ich, auch recht klimabewusst ist und der hat gesagt, jetzt war doch der Fall, der Flieger kommt in das Hagelgewitter und die Schnauze ist kaputt und die Zeugin des Geschehens wird dann heute in der regionalen Zeitung zitiert. Ja, na, also sie hat jetzt eigentlich doch keine Angst, sie wird weiter fliegen und er hat gesagt, sie hat leider nichts verstanden.
Ja.
Weil natürlich der Zusammenhang zwischen dem Fliegen und dem Hagel ist irgendwo dann doch herstellbar. Ne?
Ja. Ich hab in einem anderen Radiointerview auch mal gesagt, dass wir zur Sparschwein-Premiere nach Innsbruck und Graz fliegen werden. Damit wollte ich eben aufzeigen, dass ich das auch eigentlich ganz gut fände, wenn KlimaaktivistInnen absichtlich dann solche Sachen machen, die jedem anderen erlaubt ist. Also nach Bali fliegen überhaupt kein Problem. Wenn du das als KlimaaktivistIn machst, dann geht das gar nicht. Und das verstehe ich eigentlich nicht, ne? Weil ich denke mir, wir wollen ja eben genau zeigen, dass der Billigflug ja, nach, keine Ahnung, Mallorca oder der Flug nach Madagaskar, Bali, dass der das Problem ist, dass der angeboten ist und nicht wer denn nützt. Ja? Und ich fände das eigentlich ganz gut, wenn wir als KlimaaktivistInnen sowas machen oder Geld verbrennen.
Letzte Frage zu dem Thema. Wie sehr ist Wien immer noch Parkplatz oder Stadtautobahn?
Es ist leider beides noch immer und da hat sich relativ wenig getan. Das Einzige, was wir geschafft haben, war halt, dass die grüne Verkehrsministerin eben den Lobautunnel dann mal auf Eis gelegt hat. Aber also wenn das der einzige Sieg ist und wir wissen, dass in einem Jahr der dann doch wieder gebaut wird, weil selbst eine sozialdemokratische Stadtpartei sich Wien ohne einen Lobautunnel nicht vorstellen kann, also dann ist das wirklich ein Trauerspiel. Ja. Und also das verstehe ich einfach nicht und tut mir in der Seele weh, dass Sozialdemokratie, sozialdemokratische Politik die Klimakrise nicht verstanden hat und nicht versteht, dass vor allem ihr Klientel, also Menschen, die vielleicht weniger haben, viel stärker unter der Klimakrise leiden werden. Es ist absurd, dass die Grünen, die eigentlich so eine bürgerliche Bobo-Partei ist, ja, dass deren Klientel das wählt. Es ist eigentlich eine wirklich eine soziale Frage und das tut mir gerade im roten Wien, das ich sonst so schätze für all die kommunalen Dinge, die da passiert sind, das tut mir echt im Herzen weh, dass die Roten in Wien das nicht verstanden haben.
Ja, das ist eine Art von Populismus, der möglicherweise nach hinten losgeht, ja. So, Film hat eine lange Vorlaufzeit, du hast es schon gesagt. Ich nehme also an, du arbeitest nach dem Sparschwein jetzt an neuen Projekten. Und zwar, kann man da irgendwas schon spoilern?
Sparschwein Teil 2.
Ach so, okay.
Sparschwein. Nein, gar nicht. Also das war jetzt wirklich auch so, wir haben ja im April hier in Graz Premiere gefeiert und das war wirklich eine Punktlandung. Jetzt arbeite ich konkret an der englischen Fassung gerade und also so Ideen, wie es weitergeht, habe ich noch gar nicht.
Das wird funktionieren international.
Glaubst du?
Ja,
Weil man gerne über Österreicher lacht,
ja, weil,
oder wie?
Weil ja, schon, weil sie uns natürlich so total originell finden. Ja. Ja.
Weil wir ein bisschen langsam sind und
ja, und allein dieses Wochenendhaus und alles drum und dran.
Und so ein bisschen mit so einem gewitzten Balkan-Mentalität, ja. wie man sich was ergaunert. Ja.
Wie man zu einem Cabrio kommt. Mhm. Dein Zugang hat mir ein bisschen erinnert, jetzt nicht böse sein, aber an Michael Moore oder an den leider jüngst verstorbenen Morgan Spurlock
bekannt. Der ist gestorben?
Ja, leider. Möglicherweise wegen seiner Ernährungsweise bekannt geworden, nämlich mit Super Size Me oder aber mit dem großartigen Film über Sponsoring, The Greatest Movie Ever Sold. Hast du diese Filme, Dokus und Mokus verschlungen oder doch eher die Ulrich-Seidel-Schule oder gar nichts davon?
Ich glaube, alles stimmt. Also ein bisschen gar nichts davon. Österreichische Filme, Seidel-Filme natürlich gern geschaut und die Spurlock-Filme habe ich natürlich auch gesehen. Ich habe einfach immer so ein Interesse an der Metafiktion gehabt. Ja. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mich nicht ganz darauf einlassen kann, dass wir spielen Film und wir spielen so, alle tun so, als ob das jetzt real wäre, was hier auf der Leinwand passiert. Und ich hatte immer das Bedürfnis, diese vierte Wand durchzubrechen und zu sagen, hey, ich weiß, ihr sitzt jetzt in dem Kino, wir schauen uns den Film an und also irgendwie ich musste das immer thematisieren. Das war in ganz vielen Arbeiten so und eben auch diese relativ schwierige Verbindung, Thematisierung des Thema Geldes in Österreich, das war mir eben auch seit vielen Jahren ein großer Wunsch, das mal direkt anzusprechen. Also immer das Gefühl, dass das so falsch ist, dass eigentlich alle, es geht nur ums Geld, aber niemand redet drüber und das mal irgendwie auch direkt anzugreifen und als Filmemacher mal konkret drüber zu reden, ich habe kein Geld, wie komme ich dazu, wie mache ich das, das hat mich sehr angezogen.
Wunderbar, weil meine nächste Frage geht genau in die Richtung. Eigentlich kriegt diese Frage niemand besonders gerne im Kulturbereich, aber ich stelle sie trotzdem dauernd. Wie geht's den heimischen FilmemacherInnen im Doku-Bereich derzeit? Passen da die Fördermöglichkeiten deiner Meinung nach? Bringen die Festivals dann tatsächlich was? Kann man von dem Job irgendwie leben oder seid ihr alle doch recht nah am von dir beschriebenen geldfreien Dasein?
Also es ist schon ein sehr prekäres Leben. Also wenn man sich überlegt, wo andere Menschen meiner Generation ökonomisch stehen und wo ich stehe, dann ist das nicht vergleichbar. Ja? Ich würde das trotzdem immer so machen, weil also ich finde, das Leben besteht daraus, dass man überrascht wird und dass man dem nachgeben kann, was einem irgendwie gerade wichtig ist. Und also ich würde nie tauschen, ne, wollen. Und ich glaube, im Vergleich zu anderen Ländern ist das schon eine tolle Situation, dass man Filme machen kann und dafür Steuergeld aufwenden kann. Also das ist schon, da bin ich schon sehr dankbar. Ich hoffe, dass die Menschen auch wieder stärker beginnen, ins Kino zu gehen, ein bisschen weniger auf dem Handy rumwischen und mehr ins Kino gehen, glaube ich, wär toll. Ja, und sonst ist es für mich schwierig, da jetzt auch für andere zu sprechen. Also mein Film war einerseits vergleichsweise günstig, also so, es ist jetzt schwierig, da konkrete Zahlen zu sagen, aber so österreichische Kinofilme, große Kinofilme kosten ja ein paar Millionen Euro und mein Film hat eben knapp 140.000 Euro gekostet. Das ist für normale Filme ist das einfach wirklich wenig Geld. Gleichzeitig im Vergleich zu anderer Kunstförderung ist es auch wieder viel Geld. Also wenn ich sonst normale Kunstprojekte mache, da versucht man natürlich ein paar tausend Euro aufzustellen. Da ist 140 schon ziemlich gut eigentlich. Und da,
aber wenn man denkt, dass du 5 Jahre daran gearbeitet hast und du hättest dir ein normales Gehalt ausgezahlt,
dann. Naja, und also da müssen natürlich andere Leute auch bezahlt werden. Also der Film spielt ja damit, dass alle Leute kostenlos mitarbeiten, damit sich Christoph das Wochenendhaus kaufen kann. Aber den Schmäh kann man ja auch nur dann machen, wenn alle Leute, die mitmachen, ja schon fair entlohnt werden. Und das war mir dann auch doppelt wichtig. Also das geht sich nicht ganz aus, mit Leuten zu sagen, hey, wir drehen einen Film darüber, wo du verarscht wirst, was damit. Wir spielen, dass du kein Geld kriegst. Findest du das gut, machst du mit.
Also, und kriegst du kein Geld dann nämlich.
Ja. Da hört sich die Freundschaft wahrscheinlich auf. Aber ja.
Ja, eine Frage zu dem Themenkomplex habe ich noch. Gibst zu, du spielst in deinen Filmen gern die Hauptrolle, weil du die Gagen sparen kannst für den Hauptdarsteller.
Natürlich, aber das Problem ist in der österreichischen Kunstförderung, man kann gar nicht so viele Förderpositionen selbst einnehmen. Also ich habe mir jetzt keine Darstellergage auszahlen können für diesen Film. Ich habe auch ehrlicherweise sehr viel Kameraarbeit gemacht und konnte mir auch keine Kameragage auszahlen. Also das ist dann all in. Das ist, der Filmemacher realisiert seinen Film und das ist die Regiegage. Mhm.
Bevor wir jetzt zu unserer abschließenden Rubrik in aller Kürze kommen, du wolltest mir eigentlich auch noch eine Frage stellen.
Ja, vor mir steht dieses Tier aus der Karibik mit einer roten Haube und ich habe erst jetzt verstanden, dass das ja dein Totem ist, sagt man das so. Aber ja. Das ist so die Figur, die ich jetzt auch bei einem Fotoshooting gerade gehalten habe, aber ich weiß eigentlich gar nicht, also ich weiß, dass der Podcast so heißt, wie er heißt, aber ich weiß nicht, was es mit dem Tier auf sich hat.
Gut, nachdem mir das immer wieder Leute fragen, habe ich mir gedacht, ist eh nicht so schlecht, beantworten wir das einmal. Der Haubentaucher, also dieses Wettmagazin, basiert auf einem Printmagazin, das hat damals Graz derzeit geheißen, ist so monatlich erschienen. Und irgendwann hat der Tourismusverband seine Kohle abgezogen und das Printmagazin ist gestorben. Und ich habe mir gedacht, okay, es gibt ja eh das Internet, also gehen wir ins Internet, machen wir im Prinzip vielleicht ähnliche Sachen wie dort. Kultur, Popkultur, Berichterstattung. Und bei der Namensfindung habe ich mich daran erinnert, dass zumindest meine erfolgreichste Geschichte dort, was die Interaktion angegangen ist, tatsächlich eine Doppelseite über den Haubentaucher war. Der Haubentaucher ist nämlich ein paradoxes Vieh. Er stand zumindest damals auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Gleichzeitig gab es aber schlicht und ergreifend fast zu viele an den Gewässern. Also sie haben schon alles irgendwie vollgeschissen quasi. Und das schien mir wahnsinnig lustig, dass es von etwas zu viel und zu wenig gibt. Und es ist ja im deutschsprachigen Raum so ein bisschen ein Schimpfwort. Ne? Also ich habe dann irgendwann, in Nürnberg hat jemand einen Polizisten beschimpft, du Haubentaucher, und hat dann eine Geldstrafe bekommen und wir haben ihm politisches Asyl angeboten und seine Geldstrafe wollten wir bezahlen und dann haben die Nürnberger Medien darüber berichtet, dass das ein Grazer Magazin und so weiter. Der Typ hat sich eh nie gemeldet, also es war quasi gratis PR. Und weil diese Geschichte tatsächlich gut ankommen ist, es war ein bisschen so deine Arbeitsmethode. Ich habe einen Professor erfunden, der gesagt hat, wie schrecklich es um den Haubentaucher steht und so weiter und so fort. Und haben richtig viele Leserbriefe bekommen. Damals wirklich noch Briefe, so mit Post und so, die gesagt haben, echt, das ist ja schrecklich, wo kann man spenden? Oder aber, ihr seid komplette Lügner, es gibt an jedem See 1000 Haubentaucher, die tauchen halt nur so schnell ab, dass man sie nicht sieht und so weiter und so fort. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich ein großartiger Name. Ja, die Selbstironie ist da Programm, genauso wie eben in deinen Filmen. Und so ist das entstanden.
Ja, aber ich finde das konsequent, dass du auch beim Podcast aufnehmen eine Haube trägst. Also das sieht man jetzt nicht, aber dass du das durchziehst, ist schon legendär.
Was jetzt im Sommer an und für sich schwierig ist, aber Gott sei Dank aufgrund der Schlechtwetterwelle eh erträglich. Ja, so ist das mit dem Haubentaucher. Jetzt kommen wir vielleicht noch kurz zum Abschluss. In aller Kürze nenne ich das mittlerweile Lieblingsfilm, momentan zumindest.
Ich sagte immer Mann beißt Hund.
Mhm, weil das ja auch als Mockumentary gilt, habe ich im Wikipedia gelesen. Mhm. Ich wusste ja gar nicht so ganz genau, was ein Mockumentary sein soll, aber das gilt so als eins. Ist Netflix grundsätzlich okay oder tötet es das Kino?
Netflix ist nicht okay.
Okay. Nicht und okay. YouTube eigentlich auch nicht, aber Vimeo dann okay. Schon eher. Ne? Weil du hast mal einen Vimeo-Link geschickt, das wird ja wahrscheinlich...
Das ist okay, ja.
Okay. Am Wochenende Wien oder Wein oder Waldviertel oder Weinviertel, ich weiß gar nicht, wo dein Wochenendhaus dann...
Das Kamptal ist Waldviertel, also Beginn vom Waldviertel.
Okay. Also ja. Am Wochenende Wien oder Waldviertel?
Beides.
Okay. Hin und her fahren, wie immer. Ohne Öffis.
Mal so. Ja, aber ich arbeite total gerne im Zug. Das ist mit Zug gut erschlossen und das da kann man als Autoverweigerer gut hinfahren.
Fahrradfahren in der Stadt, ehrlich, auch bei Regen und Schnee?
Ja, es ist nur eine Gewöhnungssache eigentlich. Also ich habe es jetzt jahrelang nie gemacht. Da war bei mir auch immer so Saisonsperre von November bis März. Und eben konkret in diesem geldfreien 2021 Jahr bin ich dann alles gefahren und das geht, ja.
Rot oder schwarz?
Also ich sehe deine Haube und den Haubentaucher und sag rot.
Sehr gut, richtig. Lieber Christoph, danke für den Besuch.
Bin ich froh, dass da nicht noch mehr Fragen gekommen sind.
Na, locker, ja? Alles gut. Okay. Alle Fragen dann sonst noch später. Danke für den Besuch, danke fürs Vorbeischauen in Graz. Viel Erfolg für den Film. Liebe Leute da draußen, auf irgendeinem Portal wird er dann schon landen, falls ihr ihn tatsächlich im Kino versäumt habt. Die Reihe, die hoffentlich heuer zwar zum ersten, aber nicht zum letzten Mal stattfindet, heißt New Voices. Da gibt es also zumindest jetzt zwei Filme, den von Christoph und noch einen anderen, den wir am Haubentaucher auch schon besprochen haben. Wir danken fürs Zuhören. Wir danken das Pod für die Aufnahme. Wir danken der Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat. Und wir danken der Welt, dass sie noch steht. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.